Online-Marketing-Tipps, Tricks und Trends von den führenden Köpfen der deutschen Online-Marketing-Szene. Das bietet dir der 121-Stunden-Talk. Wir wünschen dir viel Spaß.
Episode 54. Gib mir ein O, gib mir ein K, gib mir ein L. O, K, R. Für die more English-speaking people unter uns, OKR. Es geht um Objective and Key Results. Es ist nicht nur schwer auszusprechen, deswegen sagen wir alle OKR, sondern es ist auch schwer interessant. Und warum dir das ganze Thema OKR was bringt, was daran so super toll spannend ist, darüber reden wir heute im 121-Stunden-Talk. Und wir talken ja nicht nur alleine oder ihr mit mir, sondern da sind noch ein paar andere Leute mit dabei. Und bevor ich euch rüberschicke zu den anderen Leuten, verrate ich euch noch kurz, wer ich bin. Ich bin die Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für das Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar verantwortlich. Und wenn ich da nicht euch lieben Leuten da draußen helfe, vorwärts zu kommen in ihrem Content-Marketing, dann gehe ich in die Unternehmen und helfe denen dabei, ihr Content-Marketing auf Vordermann zu bringen. Und wie gesagt, ich bin nicht alleine da. Ich schicke euch jetzt schon mal rüber zum Patrick.
Freut mich sehr. Ich verstehe mich als digitaler Architekt. Ihr findet mich auch auf Twitch, wo ich immer das regelmäßig das Internet aufräume. Und bei der 121 Watt bin ich Trainer für die Themen Online-Marketing, Local-Online-Marketing, was ich auch echt super finde. Und natürlich die Kunst der Suchmaschinen, der Webseitenoptimierung, die Kraft der organischen Reichweite. Und dafür, jetzt kommt die Überleitung aller Überleitung, bedarf es natürlich auch einer vernünftigen Content-Marketing-Strategie. Und ich weiß, Sarah, ich habe dich im 121-Stunden-Newsletter gesehen, worauf ihr dieses ganze Format hier aufbaut. Das war auch tatsächlich so mein Daumenstopper, den ich aber dir gebe, weil du hast da ein Statement abgeleistet. Ich habe noch ein anderes Thema.
Ja, da musste ich zwangsläufig meinen Senf dazu geben zum Artikel von der Themenfindung bis zum Redaktionsplan. In dem aktuellen Newsletter findet ihr einen Artikel, der euch im Prinzip so von der ersten Idee verrät, wie geht ihr denn eigentlich um, wenn ich jetzt sage, ich will ins Content Marketing einsteigen, wie starte ich da, wie teile ich das ein, wie schreibe ich einen Redaktionsplan? Und es ist nicht nur mein Lieblingsartikel aus dem diesmaligen Newsletter, weil ich drin vorkomme, sondern auch, weil so ein Redaktionsplan den Schritt von der Content-Produktion, vom Content hin zum Content-Marketing sein kann und Marketing hier ganz dick unterstrichen. Viele da draußen starten mit Content-Marketing einfach mal irgendwie so, wir machen jetzt mal Content, der uns sinnvoll erscheint und der uns logisch erscheint. Und das ist auch im ersten Schritt überhaupt nicht verkehrt. Einfach mal loslaufen ist die Devise. Aber irgendwann sollte dann schon der Punkt kommen, wo da System ins Ganze reinkommt, also eine Strategie. Und spätestens ab dem Punkt, wo ihr euch um eine Content-Marketing-Strategie bemüht, braucht ihr einen Redaktionsplan. Und ich bin ein ganz, ganz großer Freund von einem Redaktionsplan. Ich gebe euch da noch so einen kleineren Tipp im Newsletter. Und wie ihr das genau macht, liest ihr eben im besagten Newsletter, den wir euch natürlich unter diesem Podcast, unter diesem Video verlinken. Patrick, wobei bliebst du denn hängen diese Woche?
Oh, ganz brisantes Thema. Alle sind gerade wechselwütig oder wechselgezwungen. Und zwar, es geht um Google Analytics 4, GA4. Und da werden die wichtigsten Metriken vorgestellt. Und ich möchte auf eine Metrik besonders eingehen. Und die anderen müsst ihr natürlich selber auch dann noch rausfinden in unserem Newsletter. Aber was halt wirklich sozusagen das Fundament und auch im Kern von Analytics steht, also bei GA4, sind die Ereignisse. Und dort sind entsprechende Standardwerte schon hinterlegt, die wir natürlich auf dem Schirm haben müssen und was das auch genau bedeutet. Also angefangen mit den Page-Views, also Nutzerinnen rufen eine Seite auf. Und ab da auch erst, wenn der Wert von 0 standardmäßig überschritten wurde. Also auch das ist eine Metrik, die neu hinzugekommen ist. Genauso wie die Scrolls, also dass 90% eurer URL erscrollt wurden tatsächlich. Klick auf externe Links, wurde eure interne Suche genutzt oder auch das Engagement auf eurem eingebetteten YouTube-Video, ist klar, Datei-Downloads und einige weitere Ereignisse werden hier vorgestellt, die als Standard hinterlegt sind. Und da ist immer die Frage natürlich, okay, was bedeutet das für mich? Was sind so meine stärksten Ereignisse auf der Webseite? Was kann ich daraus ableiten? Und weitere spannende Metriken werden in dem Newsletter vorgestellt von unserem Gründer und Geschäftsführer Xander Holl und einem Co-Begleitartikel, den wir auseinandergenommen haben für euch. Also sehr spannendes und gezwungenermaßen wichtiges Thema, jetzt von Universal sich auf jeden Fall auch mit GA4 zu beschäftigen. Ja, und Sarah, ich bin schon komplett überfordert mit den Abkürzungen, die du gerade hier im Intro schon losgelassen hast. Deswegen brauchen wir, glaube ich, ganz dringend einen Gast und wir brauchen ganz dringend im besten Fall jemanden, der schon hier war und weiß, wie er uns bestmöglich abzuholen und aufzuschlauen hat. Und beim Thema OKR mussten wir, ne, mit dem Hashtag Start Small, Stay Small, was mir auch ja sehr, sehr gut gefällt, natürlich wieder unseren Andreas Pihan einladen. Schön, dass du da bist und stell dich doch mal unseren Zuschauerinnen und Zuhörern vor.
Ja, servus Sarah, servus Patrick, mein Name ist Andreas Pihan. Ich würde mich mal so als Agile Business Development Coach beschreiben. Das heißt, so seit 10, 12 Jahren begleite ich Teams und Menschen auf deren Business Journey. Und das sowohl im Corporate-Kontext als auch im Startup-Kontext.
Klingt aufgeräumt und wir blenden jetzt einfach auch mal unser Hauptthema ein, damit ich immer so ein bisschen heimlich ablesen kann. Und zwar das Ganze läuft unter OKR Special, agiles Arbeiten mit Objectives und Key Results. Na, Sarah, das hast du ja schon im Intro gesagt.
Andreas, wir müssen jetzt mal schauen, wer von uns beiden sich häufiger verspricht, Patrick.
Ja, genau.
Und du oder ich.
Ja, da und könnte ganz entspannt sein. Das geht vielen so. Also Objectives und Key Results ist ja momentan sehr in Mode, sehr im Trend. Ne? Was viele aber gar nicht wissen, ist eigentlich schon eine relativ alte Management-Methode. Also ursprünglich von Intel initiiert, Management by Objectives. Und wie so immer von Google adaptiert, in ein modernes Rahmenframework überführt, wo es eigentlich eher darum geht, Aufgaben von Teams und Mitarbeitern mit der Unternehmensstrategie, Plänen und Visionen zu verbinden. So, und das hat man sich sozusagen so ein bisschen zunutze gemacht, um da ein bisschen besser zu werden mit dem Thema, was will ich eigentlich erreichen? Ne? Und OKR, was auch viele verwechseln, ist kein Umsetzungsframework, sondern OKR ist ein sehr starkes Alignment-Framework. Ne? Weil wenn ich Ziele und Key Results kenne als Mitarbeiter oder Team, dann weiß ich natürlich auch, okay, was müssen wir denn als nächstes im Unternehmen realisieren? Und deswegen verwechseln das sehr viele mit einem Umsetzungsframework, wie zum Beispiel Scrum oder Kanban, ist aber ein Alignment-Framework. Ganz wichtig.
Kannst du das mal so an einem relativ simplen Praxisbeispiel erläutern? Also was ist so ein typisches Projekt, wenn ich mich jetzt so ganz neu mit OKR befasse? Sagen wir mal, ich möchte es lernen, ich möchte es verstehen, was ist es? Wie erklärst du es mir so zwischen Tür und Angel an einem möglichst einfachen Beispiel? Wie funktioniert OKR?
Also OKR funktioniert eigentlich ganz gut, wenn ich mir anschaue, was passiert bei mir im Unternehmen. Ne? Also welche Pläne, Visionen möchten wir eigentlich in den nächsten, Wochen, Monaten umsetzen? Welche Strategie verfolgen wir? Und das dann mal so ein bisschen runterzubrechen auf einen kleinen Zyklus, auf einen kleinen Zeitraum. Ne? Also ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich in meiner Customer Journey feststelle, meine Rechnung funktioniert gegenüber dem Kunden nicht gut, dann muss ich mir überlegen, wie kann ich sozusagen diesen Touchpoint der Rechnung besser machen, als Beispiel. Und ein Objective wäre beispielsweise, okay, wir möchten, dass unser Kunde einfach total begeistert ist, wie geil unsere Rechnung ist. Also sie ist einfach, sie ist selbsterklärend und sie funktioniert einfach sehr gut, weil ich möchte, dass nicht so viele Leute im Callcenter anrufen, weil wenn Leute im Callcenter anrufen oder Kunden, dann kostet das natürlich Geld. Das heißt, aus einem sehr motivierten, ambitionierten Key-Objective, die Rechnung begeistern zu machen, können Key-Results entstehen, wie zum Beispiel, es rufen anstatt 16% nur noch 14% der Kunden im Callcenter an. Oder unser NPS an der, an dem Touchpoint-Rechnung steigt von 14 auf 20. Ja, das heißt, der Kunde ist zufrieden. Na? Und das wäre so ein relativ einfaches Praxisbeispiel, wo ich mir als Unternehmen Gedanken mache, okay, ein sehr ambitioniertes Ziel, einfache Rechnung und wie mache ich das sozusagen messbar, trackbar und welche Maßnahmen brauche ich dahinter? Weil das sind eigentlich auch so diese drei Ebenen. Ich habe Ziele, was will ich ganz konkret erreichen? Wie mache ich die Ziele messbar in Form von Key Results? Also was soll das Zielergebnis sein? Und wenn ich die Zielergebnisse kenne, dann kann ich mir natürlich super gut überlegen, welche Maßnahmen brauche ich? Ne? Also ich muss vielleicht die Rechnung neu designen, ich brauche neue Texte, ich brauche ein anderes Look and Feel, andere Farben, je nachdem, was man halt gerne machen möchte.
Verstehe. Das ist sehr anschaulich erklärt. Und letztendlich, auch wenn es dann zum Beispiel um programmatische Ressourcen geht oder andere Ressourcen, darauf kann ich dann sozusagen, um das Key Result zu erreichen, Scrum zum Beispiel anwenden.
Genau, also wenn du ein Unternehmen hast, wo die Teams agil unterwegs sind, nach Scrum und Kanban arbeiten, dann würden die Maßnahmen sozusagen ausgehend von der Definition der Ziele im Sprint-Backlog landen. Und dann würde man sich überlegen, okay, in welchem Sprintzyklus würde ich denn jetzt die ein oder andere Maßnahme dann sozusagen mit dem Team umsetzen?
Kann man denn da dann sagen, okay, dieses OKA ist eine Methode auch, innerhalb eines Scrum-Prozesses zu motivieren? Also worauf arbeiten wir eigentlich hin?
Ja, würde ich so nicht sagen. Ich würde eher sagen, OKR ist quasi eher so ein modernes Management-System oder Management-Framework, was sozusagen als ich sag mal, Vorabstufe auf das agile Arbeiten einzahlt.
Ah, okay, ja. Verstanden.
Das heißt, die Zyklen und auch die Rituale, die im OKR-Framework stattfinden, sind relativ ähnlich wie beim Scrum. Ja, das heißt, ich mache halt erstmal ein ganz normales Planning. Ich gucke mir an, welche Objectives und Key Results möchte ich denn eigentlich haben. Ja, idealerweise nicht zu viele, weil wenn ich ein Objective habe und habe dann am Ende 3, 4, 5 Key Results, dann kann man sich vorstellen, wie groß der Maßnahmentopf am Ende ist.
Ja.
Das heißt, man sollte eher überlegen, dass man am Anfang nicht zu viele Objectives definiert. Also es gibt so eine gute Schwellgrenze von 3 bis maximal 4, weil jedes Objective hat ja dann auch maximal, sag ich mal, 3 bis 5 Key Results am Ende. Und die Maßnahmen, die hinten rauspurzeln, sind ja die, die auf den Sprint-Backlog einzahlen. Ne? Also ich würde eher sagen, es ist quasi so eine Art unterstützendes Framework, um gute Unternehmensziele ableiten zu können und die dann sozusagen ins Agile zu überführen, dass die Teams noch mal ein bisschen besser aligned sind. Was wollen wir denn eigentlich jetzt in den nächsten 3 Monaten erreichen?
Spannend. Letzte Frage und dann schalte ich zu dir rüber, Sarah. Aber für mich zum Finalverständnis, wer bringt die Verantwortlichkeit dafür ins Unternehmen? Ist das über das gesamte Management verteilt oder gibt es dort auch einen sogenannten OKR-Master? Ich spinne gerade rum, ne? Aber du weißt, was ich meine. Also wer bringt das ins Unternehmen rein oder wer lebt das entsprechend auch vor und definiert dann auch diese maximal 3, 4 Objectives?
Ja, das ist ein bisschen, wie ich es eben sagte, OKR ist ein Alignment-Framework. Das heißt, idealerweise sind die Stakeholder mit vielleicht den entsprechenden Produktownern in der Entwicklung der Objectives und Key Results mitbeteiligt. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass einzelne Teams das OKR-Framework für sich anwenden können. Das können sie. Idealerweise habe ich aber alle Ebenen dabei. Der OKR-Master, der sorgt ja dafür, dass sozusagen der Rahmen ins Laufen kommt, dass sozusagen alles vorbereitet ist, dass die entsprechenden Rituale durchgeführt werden. Es gibt aber zum Beispiel noch den Key Result Status Owner, also der sozusagen in den Zyklen entsprechend Bericht erstattet, wie stehen wir denn jetzt eigentlich bei der Erreichung der entsprechenden Key Results? Ja, und deswegen bin ich eigentlich so der Meinung, es wäre besser, wenn sozusagen alle Management-Ebenen und alle Team-Ebenen mit involviert sind. Musst du eh machen, ne? Weil wenn du die Objectives und Key Results für die nächsten 3 Monate entwickelt hast, dann müssen ja die umsetzenden Teams wissen, was habt ihr euch denn da ausgedacht und müssen das auch allein, ja, können wir das überhaupt realisieren? Ja? Und wie das immer so ist, ne, die operative Power und die Skills sitzt ja meistens in den Teams. Also die wissen sehr genau, also am Beispiel der Rechnung, was können wir jetzt an Key Results auch wirklich erreichen? Ist das, was wir uns angenommen haben, realistisch? Und auch da gibt es ganz gute Hinweise aus der Praxis. Man sollte sehr ambitioniert einsteigen. Und es ist auch vollkommen okay, dann am Ende nur 70 oder 80% der Key Results zu erreichen, was immer noch ein sehr gutes Ergebnis ist im Vergleich zu Teams, die vielleicht nicht so Key Result-mäßig gesteuert sind.
Mhm. Ja. Was sind denn so typische Fehler, die du häufig siehst, wenn du mit Kunden arbeitest? Also worauf muss ich aufpassen, wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie motiviert von dem Talk und ich finde das eine coole Idee, ich würde das gerne mal umsetzen. Was sind so große Hürden, die du immer mal wieder siehst, wo es nicht so gut läuft?
Also ich würde in der Tat immer von der Methode erstmal kommen, dass jeder versteht, was ist eigentlich OKR, wie sieht das Framework aus, wie funktioniert das und wie kann ich mich dem sozusagen annähern? Also wie schreibe ich gute Objectives, wie schreibe ich gute Key Results, welche Rollen gibt es, welche Beispiele gibt es und ich müsste mir auch ein bisschen mehr Zeit dafür nehmen, sozusagen das erste Set von Key Results mal und Objectives zu definieren. Es bietet sich immer an, so eine Art Testzyklus mal zu machen. Das heißt, von der Methode kommt, mal auszuprobieren, okay, wenn wir jetzt ausgehen von unseren Unternehmenszielen, mal ein oder zwei Strategien nehmen, wie würden wir die sozusagen in Objectives und Key Results umsetzen und dann den Zyklus einfach mal starten, die Rituale üben, zu gucken, wie sieht eigentlich so ein Weekly aus, wie sieht so ein Status-Meeting aus, wo wir zusammenkommen und gucken, okay, was ist eigentlich der Stand der Key Results, was sind Impediments, die wir sozusagen wegräumen müssen, was gibt es für Maßnahmen, die wir vielleicht zusätzlich noch entwickeln können. Also ich würde erstmal klein von der Methode kommen und mit einem kleinen, kurzen Zyklus starten, um das einfach so ein Stück weit auszuprobieren. Also viele Unternehmen, die wir gesehen haben, die wir am Ende dann sozusagen nochmal neu trainiert haben, die kommen gleich mit dem riesen Excel-Sheet, 5, 6 verschiedene Objectives und darunter hängen dann gleich 10 Key Results. Man wundert sich, okay, warum kriegt man das eigentlich nicht so auf die Straße? Und das passt zu dem Hashtag, start small, stay small, weil kleine Objectives oder wenige Objectives mit weniger Key Results geben dir halt einen sehr klaren Fokus. Ja, das ist so der eine Hinweis, den ich geben würde. Und der andere Hinweis ist, beteiligt die Teams und die Menschen. Ne? Also guckt, dass jeder versteht, warum machen wir das? Warum probieren wir das aus? Warum definieren wir für uns jetzt mal so eine Art Testzyklus, um das zu testen? Und vor allen Dingen, welche Objectives und Key Results sind formuliert, könnt ihr da auch mitgehen. Ne? Also das ist ja immer auch ein Stück weit Commitment dann aus den Teams heraus, passt für uns und wir haben auch Bock, das mal auszuprobieren.
Kannst du, weil du gesagt hast, man muss besonders aufpassen bei der Formulierung, dass die gut formuliert sind, die Objectives und Key Results. Worauf muss ich denn bei der Formulierung aufpassen? Also vielleicht auch gerne mit einem Beispiel, wie formuliere ich gute Objectives und gute Key Results?
Also ein Objective sollte immer ambitioniert sein. Es sollte irgendwie so ein bisschen die Messlatte hochhängen. Also wie zum Beispiel das Rechnungsbeispiel. Wir schreiben einfach die geilste Rechnung der Welt. Ja, das klingt jetzt erstmal ein bisschen crazy, weil natürlich will der Kunde keine Rechnung haben. Aber wenn du den Kunden sozusagen mit deiner Rechnung begeistern kannst, dann ist das ein sehr ambitioniertes Ziel. Ja, das heißt, man versucht jetzt ausgehend von diesem Beispiel, dass einfach mal die Messlatte ein bisschen weiter höher liegt. Ja. Bei den Key Results ist es eigentlich relativ trocken. Ne? Die Key Results sind sehr einfach formuliert. Man sollte keine Ja-Nein-Key Results verwenden. Also wir schreiben ein Konzept, haben wir erledigt, Ja-Nein, sondern es sollten in der Regel Prozentpunkte sein, es sollten Ranges sein, es sollten aber auch konkrete Zielwerte sein, weil dann kann ich das viel einfacher tracken. Ja, das heißt, die Key Results an sich sind etwas nüchterner, aber sagen halt sehr klar, okay, wie sieht eigentlich das Zielergebnis aus und was wollen wir messen? Und da nochmal vielleicht ein ganz guter Hinweis aus der Praxis. Den meisten Teams ist gar nicht klar, wie setzen sich eigentlich die KPIs, also die Key Performance Indicators, zusammen, sodass man gute Key Results auch messen kann. Mhm. Also es bietet sich durchaus zu Beginn auch an, mal zu schauen, okay, haben wir eigentlich alle unsere KPIs im Griff? Wissen wir, wo sie sind? Wissen wir, wie wir sie errechnen können? Und wie können wir sozusagen in den Key Results darauf eingehen und sie auch dann am Ende anwenden und tracken? Ja, das wäre so, sage ich mal, der zweite Hinweis. Und der dritte wäre, es gibt natürlich auch immer so Impulse, ja, dann lass uns ein Tool nehmen, das diesen gesamten OKR-Prozess steuert oder gleich ein neues Framework irgendwie dazu. Digital einkaufen braucht man gar nicht. Also es gibt super coole Sachen auf Miro, es gibt gute Templates auf Excel, wo ich einfach mal einsteigen kann, wo ich den Status für mich Woche für Woche tracken kann. Weil am Ende geht es ja, genau wie am Anfang gesagt, immer um Alignment. Also nicht nur am Anfang, sondern auch während des Zyklus, während wir an der Umsetzung und an der Realisierung der Ziele arbeiten, sind wir immer noch aligned auf das, was wir uns ursprünglich mal vorgenommen haben und definiert haben. Ja. So, und da muss man halt ein bisschen üben, ne, weil du gefragt hast, was gibt's so für Beispiele? Es gibt ganz einfache, es gibt ein bisschen kompliziertere. Das muss man einfach für sich mal so ein bisschen austesten, wie ich da zu einer guten Formulierung komme. Aber es ist nicht so schwer. Also wenn man es ein, zweimal gemacht hat, dann geht es relativ fluffig von der Hand, behaupte ich jetzt mal so.
Ja, krass. Also ich liebe alles gerade an diesem Thema und generell natürlich, ne, diese agile Kultur haben wir auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen, ne? Zieht's euch rein, dass ich das unglaublich wertvoll finde für jedes Unternehmen. Aber ich glaube, deine, eure Rolle, Andreas, ist da halt ungemein gefragt, weil ein Unternehmen dann sozusagen vom Großen ins Kleine runter zu trainieren, ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Also gerade dann dieses, ja, dieses kleinteilige, gesunde Denken, ne, gerade auch, was sind dann für Key Results dann wirklich realistisch und auch, was ist wieder zu ehrgeizig gedacht? Und ich glaube, ja, das, was du gerade gesagt hast, das, da kann man die Leute dann schon ganz gut loslaufen lassen, glaube ich, ist eine unglaubliche Herausforderung. Ne? Also es ist ja letztendlich so, train the master auf Disaster dann bei diesen Prozessen, dass das wirklich auch, wenn du wieder rausgehst, so weiterläuft. Ne? Und ich glaube, dass sich ja immer wieder so alte Prozesse einschleichen und so, ach komm, dann packen wir noch einen Objektiv drauf und noch eins und schon sind es wieder 6 oder 7. Ne? Also hast du da auch nochmal so ein Kontrollorgan geschaffen, dass du dann nochmal so nach einer gewissen Zeit wieder reingehst und schaust, okay, zieht ihr es wirklich so durch und stay small, macht ihr das auch?
Ja, da hast du recht. Also man muss natürlich während des Ausprobierens, also gerade beim ersten Mal, sehr viel begleiten, unterstützen, motivieren. Und es ist auch okay, Fehler zu machen. Ne? Also das ist ja auch, sag ich mal, so ein bisschen in der agilen Kultur, ich sag mal, auch mal einen Fehler machen zu dürfen, das auszuhalten, einen Fehler zu machen. Idealerweise mache ich nicht zweimal, aber das ist auch vollkommen okay, wenn es mal nicht funktioniert. Das ist auch vollkommen okay, wenn vielleicht im ersten Zyklus die Ziele nicht so krass erreicht werden, wie man sich das vielleicht ambitioniert vorgenommen hat. Das ist auch Teil einer Lernreise. Ne? Der eigentliche Benefit ist ja eher, dass diese Unternehmensziele sehr konkret sind, ja, dass Transparenz in dieser Kommunikation herrscht. Und vor allen Dingen, dass ich eine intrinsische Motivation in den Teams erzeuge, weil ich einfach allein bin, ne, und die Menschen mitnehme auf diese Reise. Hey, wir haben verstanden, wir müssen unsere Unternehmensziele transparent machen und wir müssen gemeinsam daran arbeiten, sie sehr schlank und sehr einfach im operativen Alltag umsetzen zu können. Und was ein weiterer Vorteil ist, es erleichtert natürlich auch so ein Stück weit die Ressourcenplanung. Also was brauche ich denn eigentlich? Tools, Methoden, Werkzeugkoffer, Personal. Gibt es Leute, die sozusagen sich mit dem OKR-Framework schon mal beschäftigt haben, ne, die dann sozusagen auch so ein bisschen als Influencer im Unternehmen dienen, sagen, ey, guck mal, in dem Team haben wir das gemacht, war super einfach, hat super gut funktioniert, wollt ihr das nicht auch mal ausprobieren? Und was ich immer so beeindruckend an dem OKR-Framework finde, das ist halt einfach super einfach zu verstehen. Ja. Du hast halt die Objectives, du hast die Key Results und die Maßnahmen und die bringst du ganz normal in den Zyklus rein und du sprichst darüber, wie man sie sozusagen umsetzen kann. Ne? Das heißt, das Unternehmen lernt auch so ein Stück weit, sich besser zu fokussieren. Ja? Und manchmal ist es auch ein guter Einstieg in Agilität, weil viele Teams, die jetzt noch nicht nach Scrum oder Kanban arbeiten, können sich der OKR-Rituale bedienen. Und das ist eigentlich nichts viel anderes als in der klassischen Welt, indem ich dann sozusagen in irgendeinem Steuerkreis sitze und meine KPIs berichte. Nur, dass es halt einen anderen Touch hat. Ja, und das finde ich eigentlich ganz cool. Und als letzten Punkt würde ich noch sagen, es enabelt total die Selbstorganisation und die Einsatzbereitschaft von Menschen und Teams. Ja, weil die werden einfach gefördert und gefordert, einfach mal ein bisschen was anderes auszuprobieren. Sie gehen auf eine Lernreise. Und sie können sich dadurch super gut weiterentwickeln, auch im agilen Kontext.
Es macht absolut Sinn, was du sagst, weil wenn ich mir jetzt überlege, dass man in gewissen Abständen immer wieder mit der Frage konfrontiert wird, warum machen wir das hier? Was bringt uns das? Was hilft uns weiter? Was bringt uns weiter? An welchen Maßnahmen messen wir uns? Dann bricht das natürlich auch so dieses Silo-Denken ein bisschen auf. So, ich bin jetzt hier absolut für meine Aufgaben verantwortlich und wenn der nach mir nicht damit klarkommt, ist halt Pech. Das funktioniert natürlich nicht. Wenn wir uns immer wieder hinterfragen, bin ich, glaube ich, viel mehr involviert und wahrscheinlich mal so vermutet, hilft es natürlich auch, die richtigen Mitarbeiter zu finden, weil die sich mit den eigenen Zielen, den Unternehmenszielen langfristig nicht mehr identifizieren können, aus welchem Grund auch immer, weil sie vielleicht von vornherein nicht so gut dazu gepasst haben, vielleicht mehr für die Skills als fürs Mindset eingestellt wurden, die sortieren sich irgendwann selber aus, weil wenn ich das Gefühl hätte, mit den Zielen, die mir da gesetzt werden und den Zielen, die das Unternehmen anstrebt, kann ich nicht mehr so gut leben, dann gehe ich vielleicht irgendwann und nach mir kommt jemand, der sagt, das ist genau das, was ich als Sinn und Zweck meiner Arbeit verstehe. Also ich kann mir vorstellen, dass die Teamqualität, wenn man diese Maßnahmen nach wie vor, also, oder nachhaltig umsetzt, zunimmt. Oder wie sind deine Erfahrungen, Andreas?
Absolut. Also da entsteht eine richtige Aufbruchsstimmung sogar, habe ich schon erlebt, ne? Dass man, ey, cool, wir dürfen an den Unternehmenszielen mitarbeiten.
Geil.
Und am Ende, wenn die Unternehmensziele realisiert worden sind, in kurzen kleinen Häppchen, in Zyklen von 12 Wochen, und man kann sagen, ey, ich habe daran mitgearbeitet, dass unsere Rechnung besser geworden ist, dass weniger Kosten im Callcenter entstanden sind, dass unser Kunde zufriedener ist und der NPS gestiegen ist. Das heißt, es war mein Wertbeitrag an dieser ganzen Thematik und das bringt natürlich viele Leute dazu, mit viel breiteren Schultern dann unterwegs zu sein. Ne? Und das ist natürlich auch eine super Aufbruchstimmung. Ja.
Ja, ich wollte nur kurz sagen, weil bei mir keim gerade so die Idee auf. Ich würde ja jetzt direkt im Recruiting sagen, hey, wenn wir Stellenausschreibungen haben, lass uns mal auch bei unserer Beschreibung mit ergänzen, dass wir auch genau solche Frameworks wie OKR dann zum Beispiel berücksichtigen Unternehmen. Ne? Also das macht mich ja auch attraktiv dann als Unternehmen, ne? Und dass halt wirklich diese Einbindung, wie du es ja auch gerade gesagt hast, Andreas, ne? Du ja auch, Sarah, ne? Dass das ja richtig motiviert und dieses Miteinander dann auch fördert. Ne? Mega. Auf jeden Fall.
Ja, man muss es allerdings auch aushalten können. Ne? Also viele, und das erlebt man ja bei vielen Methoden, sei es, wir wollen mal den Golden Circle ausprobieren, wir wollen mal Kanban, Scrum ausprobieren. Das Management sagt, werdet mal da unten agil. Ne? Das sind ja meistens so Initiativen, die man dann startet, um sozusagen sein Unternehmen auch Richtung Recruiting aufwerten zu können. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, ne? Weil das ist schon auch eine harte Strecke, das, wie gesagt, methodisch zu lernen, durchzuhalten, dann von den Fehlern zu lernen. Und ich sag mal so, einen richtig hohen Reifegrad kriegst du eigentlich erst, wenn du wirklich mal so 5, 6, 7 Zyklen a 3 Monate gemacht hast. Na,
Das glaube ich.
ansonsten ist das eher so, ja, wir haben mal hier so ein bisschen Futter für die Teams, ne? Die werden mal auch irgendwie kurzfristig dabei gecoacht und begleitet, aber das ist dann halt nicht nachhaltig. Ne? Also die richtig geilen Learnings kriegst du eigentlich erst so nach 1, 1,5 Jahren.
Da auch eine
Ne?
ganz
Dann
konkrete
siehst du auch, dass
Frage.
das, ja.
Wegen den Zyklen. Ein Zyklus beinhaltet diese maximal drei, vier Objectives oder ist ein Objective ein Zyklus?
Also du nimmst einen Zyklus von 12 Wochen, also 3 Monate, und in diesem
Ja.
Zyklus definierst du die Objectives, wo du glaubst, die können wir in dem Zyklus realisieren, umsetzen.
Okay.
Ja? Es kann manchmal passieren, dass ein Objective über mehrere Zyklen läuft. Ja? Dann verändert man halt über die Zyklen die Key Results, die unten drunter liegen. Ja, das kann
Verstanden.
durchaus mal passieren. Aber das ist so ein bisschen wie beim Scrum, Epic und User Story. Ne? Eine Epic kann über mehrere Sprints laufen. Die User Story wird sozusagen im Sprint erledigt. Idealerweise hast du halt Epics, die nicht ewig so lange dauern. Und das ist bei den Objectives und Key Results ähnlich. Ne? Das Objective, guck mal, dass du so nach 3 Monaten das realisieren kannst, maximal über 2 Zyklen, und die Key Results darunter immer wieder nach jedem Zyklus neu checken. Ja.
Klingt wirklich, wirklich spannend, klingt klug. Also, wir haben jetzt ganz viel über große Unternehmen gesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch eine Form der Selbstorganisation sein kann, oder? Weil es ist ja nicht nur, dass ich ganze Teams auf ein spezielles Ziel einschwöre, sondern auch, dass vielleicht, wenn man jetzt in kleineren Teams arbeitet oder vielleicht auch nur alleine zu zweit ist, dass man diese Methode nutzt, um sich die eigenen Unternehmensziele einfach klarer zu machen. Es ist vielleicht gar nicht zwangsläufig immer nötig, dass ich ein Riesenteam habe, um mit OKR erfolgreich arbeiten zu können, oder?
Nee, kann ich für mich alleine nutzen, kann ich im kleinen Team nutzen, kann ich auch mit mehreren Teams nutzen, also im skalierten Umfeld. Und ich sage mal so, für Startups ist es natürlich auch super prädestiniert, weil Startups denken sehr in kleinen, schnellen Zyklen. Das heißt, da ist das OKR-Framework halt extrem hilfreich. Ja, neben vielen anderen Methoden, die es natürlich gibt, aber wenn es um Zielerreichung geht, dann ist das eigentlich so momentan das Mittel der Wahl. Man muss ein
Fantastisch.
bisschen aufpassen, also wenn wir nochmal so ein bisschen über Nachteile und Risiken sprechen wollen. Das Management muss aufpassen, dass es nicht als Kontrollinstrument sozusagen missbraucht wird, ne? Weil dann werden meistens die Mitarbeiter eher ablehnend reagieren, ne? Und dann werden auch die Potenziale vom OKR nicht vollkommen ausgeschöpft. Das heißt, es geht immer um Alignment, es geht darum, wir meinen es auch wirklich ernst, dass wir hier zusammen an der Realisierung und an unserer Unternehmensvision und an unseren Unternehmenszielen arbeiten und nicht, wir wollen euch kontrollieren mit dem OKR-Framework. Das wäre ein total fataler Fehler. Ja. Es wird, wie gesagt, zu Beginn etwas Zeit benötigt, ne? Also sozusagen die Methode aufzuschlauen, den ersten Zyklus vorzubereiten, den ersten Zyklus mal durchzuführen. Und es braucht natürlich auch ein bisschen Kappa, gerade zu Beginn. Ne? Also du bist natürlich immer als Unternehmen total im operativen Alltag verhaftet. Und da mal auszubrechen und zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt mal 2-3 Tage Zeit, lernen die Methode, gucken uns an, wo sind unsere KPIs, gucken uns an, wie unser erster Zyklus aussehen kann. Das tut einigen Unternehmen schon ein bisschen weh, allein 3 Tage aus dem operativen Alltag rauszuschneiden. Aber es ist halt ein super gutes Investment. Ja, in verschiedensten Richtungen. Ne? Und OKR erfordert halt auch so ein Stück weit eine offene Unternehmenskultur. Ne? Das heißt, dieses Mindset-Thema, diese offene Bereitschaft, die ich brauche, Richtung Veränderung, vielleicht auch Richtung Agilität, da muss ich schon einen gewissen Reifegrad haben, ja, um das dann sozusagen auch machen zu können. Und man muss auch gucken, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass man halt mit Software und mit toolgestützten Systemen am Anfang vielleicht nicht so viel rumfummelt, ne, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben, sondern es eher sehr leicht macht, ne, weil da kann man auch wirklich sich mit anderen Werkzeugen beschäftigen. Ja.
Entschuldigung, das verdirbt vielleicht auch so ein bisschen an den Spaß dran, wenn du neben der organisatorischen Baustelle noch die Tool-Baustelle dann auch noch hast und dann muss jeder da noch geschult werden und dann verliert man sich, verzettelt man sich vielleicht so ein bisschen in den nicht ganz so wichtigen Details.
Genau. Ja, und ich brauche halt ein bisschen Disziplin. Also das ist eigentlich wie, als wenn du einen Scrum- oder Kanban-Prozess erlernst und dich dem Framework annäherst. Ich empfehle eigentlich immer, dass man mal wirklich mal so 3-4 Zyklen wirklich das auch ausprobiert und mal erlebt. Und das bedarf natürlich auch Disziplin, ist ja klar. Ne? Und manche, die dann vielleicht in den ersten Zyklen ihre Key-Results nicht erreichen, stecken dann zu schnell den Kopf in den Sand. Ne? Das sollte man wirklich auch mal ein bisschen aushalten können.
Ja. Ja, das glaube ich. Ja, du hast ja auch die Fehlerkultur zum Beispiel auch erwähnt. Ne? Das spielt ja alles entsprechend zusammen. Ne? Also Andreas, du hast hier gerade schon ein exzellentes Abschlussplädoyer abgehalten. Ich bin begeistert, ich bin total on fire. Hatte noch keine Berührungspunkte mit diesem sehr dedizierten Thema und ich mag es sehr. Also bei mir kam ganz viel auf, auch Sarah, was du gerade meintest. Ne? Das kann ich auch auf eine Person runterbrechen. Ne? Das können wir auf unsere eigene Selbstständigkeit runterbrechen. Das können wir aber auch hoch eskalieren auf große Unternehmen. Also von daher super spannend. Von meiner Seite aus, Andreas, ich bin wieder schlauer. Und während Sarah und ich hier die Abschlussworte finden, darfst du die ganz finalen Worte für dieses Format natürlich nochmal dir zurechtlegen. Also von meiner Seite aus ganz lieben Dank. Ich werde mich da auf jeden Fall noch weiter reintüfteln, weil ich das eine geniale Methode, ein geniales Framework finde, als weiteres Kulturelement in jedem Unternehmen. Vielen Dank dafür. Und ich schalte rüber zu dir, liebe Sarah.
Sehr gerne.
Ja, was fand ich so besonders spannend? Die Sache mit den KPIs, um ehrlich zu sein. Weil ich bin ein großer Zahlenliebhaber. Ich mag das Thema Zahlen. Ich mag das Controlling, Ergebnisse im Blick behalten. Und ich glaube, wenn wir uns alle im Unternehmen, also nicht nur die eine Leidenschaft dafür haben, sondern alle, die mit beitragen zum Ergebnis, uns auch mit den KPIs befassen, dann sind wir viel involvierter. Dann verstehen wir viel mehr, wo arbeiten wir denn eigentlich hin? Also wo wollen wir hin mit der Nummer? Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz oder ein ganz spannendes Detail bei OKR, dass das eben so mit involviert ist, dass wir eben nicht nur alle motiviert und Bock haben, sondern dass wir uns auch wirklich mit Zahlen anschauen, wo führt uns unsere Motivation denn hin? Also das fand ich super spannend. Wenn ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, Zuschauer und wer auch sonst noch alles da gerade vor dem Bildschirm sitzt oder vor dem Lautsprecher sitzt, wenn ihr euch denkt, irgendwie klingt das spannend und der Andreas klang auch spannend. Wir verlinken euch die vorherige Episode mit dem Andreas natürlich und ihr könnt da mal reinschauen zum Thema agiles Arbeiten so ganz grundsätzlich. Wenn ihr jetzt sagt, ja, nee, finde ich cool und eigentlich würde ich gerne noch viel mehr hören, dann folgt uns doch zum Beispiel bei Spotify oder bei allen anderen gängigen Podcast-Portalen, bei LinkedIn posten wir immer wieder, bei YouTube, also wir sind quasi überall. Ihr kommt an uns nicht vorbei, wenn ihr an uns nicht vorbeikommen wollt. Und natürlich freuen wir uns auch über eine Podcast-Bewertung. So, Genug der Werbepause, zurück zu dir, lieber Andreas. Dir gehören die letzten Worte dieses Talks.
Ja, ich kann nur sagen, vielen Dank. Auch vielen Dank für eure Zeit. Super spannendes Thema. Da brenne ich für und ich kann jedem nur empfehlen, einfach mal Ärmel hochkrempeln, ausprobieren und machen. Und wenn ihr reinschnuppern wollt, wir haben ja im agilen Online-Marketing-Seminar auch ein Modul OKR. Das heißt, da kann man schon mal so ein bisschen Theorie und Praxis erschnuppern. Also kommt gerne vorbei.
Sagt Andreas Pian beim 121-Stunden-Talk.